Ja. Tag auch. Mein Name ist Hobbs. Dies ist die 498. Folge des Nur der HSV-Podcast, aufgenommen nach dem 33. Spieltag. Unser Hamburger Sportverein hatte eine Einladung, in die Commerzbank Arena zu kommen nach Frankfurt. Und ja, dieser Einladung sind wir natürlich gefolgt am vorletzten Spieltag und spielten am Samstag um 15.30 Uhr gegen die Eintracht. Und das Spiel ging, wie ihr alle wisst, mit 0:3 verloren. So. Wie soll ich jetzt, was soll ich euch jetzt noch sagen? Wie soll ich diese Podcast-Folge gestalten? Ich denke, ich mache das so wie in den letzten Wochen auch. Ich teile mir die so ein bisschen auf. Im ersten Teil spreche ich über das Spiel und im zweiten Teil spreche ich dann über das Thema, was uns irgendwie alle bewegt. Ne? Was heißt denn das jetzt für den HSV? Also, gucken wir aufs Spiel. Da hat der Trainer Christian Titz die Aufstellung so ein bisschen verändert. Klar, es gibt natürlich nachher richtige Schlaumeier, die nach dem Spiel ganz schnell gesagt haben, ja, der Coach hat sich vielleicht ein bisschen vercoacht, weil er nicht hat mit der Aufstellung spielen lassen, die in den letzten Wochen so erfolgreich war. Mir ist das persönlich ein bisschen zu einfach. Ich finde, man sollte immer die Meinung wirklich vor dem Spiel, man sollte schon eine Meinung haben vor dem Spiel, weil hinterher zu sagen nach dem 0:3, dass hier wohl Fehler passiert sind, ist ja einfach, ist ja klar. Aber ich muss sagen, ich empfand die Aufstellung als logisch und auch richtig und auch gut, weil mir das so signalisiert hat, dass Christian Titz aus dem Hoffenheim-Spiel gelernt hat. Hoffenheim und Frankfurt, ich finde, ja, die haben ähnliche Qualitäten gezeigt in dieser Saison, spielen ja auch beide Mannschaften oben mit, und gegen Hoffenheim haben wir ganz schnell gesehen, dass wir wenig Chancen hatten. Da war Matti Steinmann sehr überfordert und alleingelassen als einzige Sechs, und jetzt hier zu sagen, Matti Steinmann, der sonst gut gespielt hat, den nehmen wir jetzt nicht vom Feld, aber wir stellen ihn noch einen zweiten Mann dazu mit Albin Ekdal, und dafür in der Offensive haben wir einen Mann weniger erstmal, und dafür hat es ja Kostic getroffen. Ich fand das eigentlich, um 15.29 Uhr fand ich das auch noch ganz richtig, dass wir nachher hinterher sehen, ja, vielleicht lag es auch daran, dass wir nicht ganz so gut ins Spiel und nicht gekommen sind, das kann ja sein. Aber man hat der Mannschaft angemerkt, und Wolf-Christoph Fuß hat das bei Sky, wie ich finde, auch richtig erkannt und auch kommentiert, ich finde, man hat der Mannschaft deutlich angesehen, sie hatte natürlich etwas zu verlieren. Auch wenn der HSV und ganz besonders der Trainer immer wieder bemüht war zu sagen, nein, ja, ne, keine negativen Worte und keine negativen Begriffe, nur Positives. Also man hat ja mal gesagt, wir haben hier nur was zu gewinnen. Aber nein, man merkte natürlich auch, wir haben uns das ganz toll erspielt, dass wir nochmal die Chance hatten auf ein Wunder. Aber wir wussten, um dieses Wunder zu erreichen, mussten wir dieses Halbfinale gewinnen. Und man merkte, die Mannschaft hatte nicht ganz diese Lockerheit, hatte nicht ganz diese Mentalität, die man dann eventuell braucht, um was zu reißen. Dabei möchte ich die Mannschaft ausdrücklich in den Schutz nehmen, denn Frankfurt ist wirklich nicht irgendwer, auch wenn die jetzt die Spiele davor etwas schlechter gespielt haben, so haben sie insgesamt eine gute Saison gespielt, und sie wussten auch mit ihrem Trainer, der sie verlassen wird, letztes Heimspiel, wenn du das gewinnst gegen den 17., dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen internationalen Platz recht hoch, also für die ging es da auch noch um was, und insofern, ja, war das eine Mannschaft, wo wir wussten, die ist schwer zu bespielen, und das haben sie uns dann ja auch gezeigt. Die Schlüsselszene des Spiels, klar, war die 25. Minute, war das Tor von Ito, das nach gefühlt 2 Minuten irgendwie nachher dann doch nicht gegeben worden ist. Ich habe dann irgendwie nachgelesen, es waren wohl nur 15 Sekunden, aber in diesen 15 Sekunden habe ich gejubelt, habe ich geschrien und habe gleich einen Tweet auch noch rausgejagt. Also Wahnsinn, was man in 15 Sekunden schaffen kann. Ne? Also, es ist müßig, glaube ich, zu diskutieren, war das abseits oder nicht. Ich sage euch da gleich meine Meinung zu. Aber am Ende, und das ist mir auch wichtig, ich empfand, über die 90 oder 95 Minuten gesehen, hat Dennis Aitekin mit seinem Schiedsrichterteam eine gute bis sehr gute Leistung dahingelegt. Also ich habe bei Twitter dann manchmal gelesen, dass man hier dem Schiedsrichter oder so dann nachher einen riesen Vorwurf gemacht hat. Das kann ich ehrlich gesagt so gar nicht nachempfinden. Ich finde, der hat das Spiel wirklich gut geleitet und gut gepfiffen, auch überhaupt nicht parteiisch. Ne? Also das war schon eine gute Leistung, wie ich fand. Ärgerlich, dass er das Tor, das er ja schon gegeben hat, und ich glaube auch seinen Linienrichter ja auch schon gegeben hat, ärgerlich, dass er sich das aus Köln hat zurücknehmen lassen. Und jetzt kommt natürlich meine Kritik, die muss jetzt kommen. wer diesen Podcast schon lange verfolgt oder auch meinen reingemacht Podcast mit Fußballexperten Broxy, der weiß, wie ich über den Video Assistant Referee denke. Ich war am Anfang der Saison wirklich für diesen Video Assistant Referee, fand die Idee gut. Mittlerweile finde ich sie völlig beschissen und bin auch echt sauer, dass das in der nächsten Saison auch weitergemacht wird. Ich weiß, das hier ist eine Probesaison oder wie nennt man das? Also es wird noch geprüft. Aber so wie man es macht, also so wie es gehandhabt wird, ist es einfach echt scheiße. Ich kann mir gut vorstellen, dass 50% meiner Hörer jetzt gleich jubeln werden, weil sie sagen, genau so denke ich auch. Und die anderen 50% werden mit dem Kopf schütteln, werden vielleicht auch den Podcast ausschalten und sagen, was für ein Vollidiot, das sehe ich total anders. Aber ich bleibe dabei, was ich schon das ganze Jahr sage. Ich empfand es richtig, als der Video Assistant Referee erklärt worden ist, dass der DFB gesagt hat, es gibt ganz klare Regeln, ne? Da ging es um Tor oder geht es um rote Karten und um Spielerverwechslung. Dann wird der Video Assistant Referee in Einsatz kommen und dann wurde mehrmals deutlich formuliert, der Video Assistant Referee meldet sich nur, wenn die Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz klar falsch ist. Klar falsch. Also nach meiner Interpretation von klar falsch gibt es da auch gar keine zwei Meinungen, dass bei knappsten Entscheidungen, 2 Zentimeter abseits, ja, nein, dass der Video Assistant Referee da bitte sich nicht melden sollte. Und das sage ich jetzt nicht als HSV-Fan, weil ich jetzt sauer bin, dass uns das Tor nicht gegeben worden ist. Ja, ich gebe zu, ich bin darüber sauer, ich finde es auch scheiße, aber wer meine Podcasts verfolgt, der weiß, ich sage das grundsätzlich, nicht nur wenn es jetzt um HSV geht oder um Abstieg oder nicht, sondern ich finde es grundsätzlich beschissen, weil der Video Assistant Referee soll doch seinen Schiedsrichter auf dem Feld schützen. Und das tut er, wenn der Mann etwas völlig, also was völlig Klares übersehen hat, was dann eine spielentscheidende Szene wird. Dann soll er sich melden. Aber doch bitte nicht, wenn er 1-2 Zentimeter abseits ist, ja oder nein. Und das regt mich schon die ganze Saison auf und diesmal hat es halt uns getroffen, das ist halt richtig scheiße. Und was ich auch total bescheuert finde, dass jedes Wochenende ein anderer Mensch in Köln vor dem Bildschirm sitzt. Dieses Mal war es Günther Perl, Schiedsrichter, den ich eh als nicht so wirklich glücklich empfinde, aber das ist was ganz anderes. Aber es ist so blöd, weil jeder Schiedsrichter hat ja auch seine eigene Handschrift. Sowohl der Schiedsrichter auf dem Platz, als auch der Schiedsrichter da in Köln vor dem Bildschirm. Na, jeder hat eine andere Handschrift. Der eine sieht was ein bisschen lockerer, der andere lässt ein bisschen mehr laufen, der andere ist dann eher kleinlich. Wir wissen das. Aber da wir nie wissen, wer sitzt jetzt da eigentlich in Köln und wie wird das Ganze nachher gewertet, finde ich es ein bisschen doof. Also wo ich so denke, also wenn du das schon so machen willst, wie wir es jetzt gemacht haben, dann wäre mein Vorschlag für die neue Saison, sucht euch einen guten Schiedsrichter aus und der ist an allen 34 Spieltagen der Referee, der am Bildschirm sitzt. Dann hast du zumindest mal eine Gleichheit. Nehmen wir nur mal das Beispiel HSV gegen Schalke 04, Naldo köpft dieses Tor und auch in der 67. Kameraeinstellung konnten wir alle nicht so wirklich sehen, war das jetzt wirklich Kopf oder war das Hand oder ging der Ball erst an den Kopf, dann an die Hand und dann ins Tor oder ging der Ball erst an die Hand und dann an den Kopf und dann ins Tor. Es war alles so, das war so unglücklich von den Kameraeinstellungen, dass man es nie so 100% sagen konnte. Und was hat der Video Assistant Referee in dem Spiel gemacht? Richtig, er hat's laufen lassen und in diesem Fall hat Schalke das Tor bekommen gegen uns und da haben sich auch viele HSVer aufgeregt, warum der Video Assistant Referee sich nicht eingeschaltet hat und ich habe in meinem Podcast gesagt, ich fand's genau richtig, dass er sich nicht eingeschaltet hat, auch wenn es ein Tor gegen den HSV war, aber der Video Assistant Referee soll sich bitte nur melden, wenn es klar falsch ist und hier kannst du es nicht genau erkennen, war das jetzt klar falsch, ja oder nein. So und jetzt kommen wir zu Ito. Man kann es nicht wirklich erkennen. Da wird jetzt mittlerweile, werden da auch Linien gezogen und wer sich damit so ein bisschen beschäftigt, mit Fernsehbildern und Linien ziehen bei Abseits, da weißt du ganz genau, die Linie kann, wird die Linie genommen, wo der Ball ist oder wo der Fuß am Ball ist, von dem, der die Flanke schlägt. Das sind nachher immer so 1-3 Zentimeter. Die können aber dann spielentscheidend sein, dass so eine Linie dann aussieht, ach guck mal, der Mann ist im Abseits oder er ist nicht im Abseits. Es war, wenn Ito im Abseits war, hauchdünn. Und dann ist meine felsenfeste Meinung, dann darf sich Köln nicht melden. Und da sie es immer wieder tun, in diesem Spiel noch, in vielen anderen Spielen zuvor, finde ich, wird der Video Assistant Referee völlig an Absurdum geführt. Weil dann brauchst du ehrlich gesagt auch bald schon keinen Referee mehr auf dem Platz. Dann kannst du ja alles aus Köln machen. Ja, also was für ein Bullshit. Und deswegen rege ich mich natürlich auf, dass wir keinen, dass dieser Treffer nicht gezählt worden ist. Denn wenn der HSV mit 1-0 in Führung gegangen wäre, dann wissen wir alle, läuft dieses Spiel anders. Ob wir das Spiel dann gewonnen hätten oder unentschieden oder doch verloren, das wissen wir alle nicht. Aber wir haben ja auch 2-3 Minuten später dann auch das 1-0 kassiert. Und so war innerhalb von, ich glaube, 3 Minuten oder 4 Minuten, war das natürlich für die Spieler auf dem Platz wahnsinnig beschissen. Erst jubelst du, du denkst, du gehst in Führung, dann wird das Tor zurückgenommen und ein paar Sekunden später fällt das 1-0 und du liegst auf einmal 0-1 hinten und du weißt, du musst gegen Frankfurt mindestens jetzt noch 2 Tore schießen. Dass das im Kopf natürlich etwas ganz anderes ist, als wenn du in Führung gehst, ist ja wohl logisch. Und dass Köln sich da ja gemeldet hat, also na, das ist dann mein letztes Statement dazu, aber ich finde es eine bodenlose Frechheit. Und was ich auch schlecht fand, das muss ich auch mal sagen, wobei das höchstwahrscheinlich die Meinung jetzt nicht geändert hätte, wir haben ja in den Kameraeinstellungen gesehen, dass Dennis Aitken in dieser Szene dann auch diesen Fernseher da in die Luft gemalt hat, so von wegen, ne? Ah, ich habe aus Köln ein Signal bekommen, es war wohl abseits. Am 33. Spieltag, wenn du weißt, für die beiden Mannschaften geht's um alles, für den HSV geht's um den Abstieg, für Frankfurt geht's darum, eine geile Saison endlich mal mit einem Euroleague-Platz zu krönen. Wenn du also weißt, es geht hier um alles und da ist eine Szene, wo du den Mann nicht im Abseits gesehen hast, wo dein Schiedsrichterassistent den Mann nicht im Abseits gesehen hat, aber Köln sagt, er war abseits. Dann wäre es doch vielleicht mal eine gute Geste, wenn du dann sagst, okay, die Szene gucke ich mir bitte nochmal auf dem Bildschirm an. Ich denke, das wäre echt fair gewesen. Und dann wissen wir halt nicht, wie Dennis Aitken entschieden hätte, wenn er auf den Bildschirm guckt. Vielleicht hätte er gesagt, okay, ich kann das nicht sehen, ihr in Köln habt mehrere Kameraeinstellungen, ich vertraue euch mal und dann gebe ich das Tor halt nicht. Oder er hat auf den Bildschirm geguckt und hat gesagt, ey Freund, das ist ja hier mehr oder weniger, das ist ja hier auf Augenhöhe und das ist definitiv kein klares Abseits und hätte vielleicht das Tor gegeben. Aber dass Dennis Aitken noch nicht mal an den Bildschirm gegangen ist, das finde ich wirklich echt daneben, wenn ich das mal sagen darf. Ansonsten, ich wiederhole mich da, was ich vor 6-7 Minuten schon gesagt habe, ansonsten fand ich, hat Dennis Aitken wirklich das Spiel gut gepfiffen und an ihm lag es nun überhaupt nicht, dass wir verloren haben. Aber in dieser Szene, finde ich, war das doppelt unglücklich. Köln hätte sich definitiv nicht melden dürfen, meiner Meinung, und zwar nach der Interpretation, wie sie selber den Video Assistant Referee einsetzen wollten. Dennis Aitken hätte vielleicht sich auch nochmal bemühen können. Gut, aber abgehakt dieses Thema, denn das müssen wir auch fairerweise sagen. Wer sind wir, ne? HSV, dass wir uns über Schiedsrichterentscheidungen aufregen. Man darf sie natürlich gerne aufregen, aber jetzt stellt euch mal vor, wir wären keine HSV-Fans, sondern wir wären KSC-Fans. Ich glaube, dann wären wir immer noch sauer, auch nach Jahren noch, ne? Also insofern, ne, muss man sagen, vielleicht irgendwann nachher ausgleichen die Gerechtigkeit, wie auch immer. Ich finde es halt auch doof, ja, ich finde es bescheuert, aber es ist jetzt nun mal so. So, Frankfurt schießt dann das 1-0, damit gehen wir in die Pause. Ich fand, dann kam der HSV ein bisschen besser zurück, dann wurde ja auch zweimal gewechselt. Einmal musste Ito raus wegen Gehirnerschütterung. Ich habe bis jetzt nicht erfahren, wie schwer die jetzt ist. Keine Ahnung, ich habe da bisher nichts im Netz gefunden. Ich hoffe, das erfahren wir in der nächsten Zeit. Wäre schön, wenn Ito am letzten Spieltag auch nochmal spielen könnte. Und Kostic kam für ihn und dann ist Albin Ekdal rausgegangen und für ihn kam Luca Waldschmidt, ganz genau. Von Luca Waldschmidt, finde ich, sah man auch die ein oder andere Szene in der zweiten Halbzeit von Kostic. Der war ziemlich aus dem Spiel, von dem habe ich mehr oder weniger gar nichts gesehen. Und dann gab es diese Phase des HSV, wo wir nochmal richtig gut rangekommen sind. Der Kopfball von Papadopoulos, den ich erst in der Wiederholung, bemerkt habe, wie knapp der war. Also der Keeper hätte definitiv die Arme nicht mehr am Ball gehabt. Ihr habt es alle gesehen, ne? Papadopoulos hat ans Außennetz geköpft. Oh Mann, das hätte echt ein Tor werden können. Und dann Douglas Santos, was für ein supergeiler Schuss. Wäre der reingegangen? Ich weiß nicht, auch da hatte der Keeper ja nochmal seine Finger im Spiel, Der Ball klatschte dann gegen den Pfosten, Abpraller von Holtby, der dann ins Tor ging, aber da war Holtby ja sichtbar und deutlich meterweise im Abseits, also insofern alles okay. Aber das war so diese Szene, Papadopoulos und Santos, ich hab's jetzt nicht nachgelesen, aber ich glaube, das war innerhalb auch von 4-5 Minuten, wo du denkst, oh, jetzt könnte der HSV nochmal kommen, und genau in dieser Phase der Nackenschlag 2-0 für Frankfurt, das war dann natürlich ziemlich bitter. Und ja, auch als HSV-Fan, auch in den dunkelsten Stunden, die wir jetzt gerade haben, muss man ja mal sagen, wie geil war das bitte von den Fans der Frankfurter, wie sie den Fußballgott gerufen haben. Er kam auf den Platz und macht dann auch noch mit einem saugeilen Schuss das 3-0. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist Alex Meyer doch Rechtsfuß. Und ich glaube, den hat er mit links geschossen. Also das war ja unglaublich. Ja, geboren in Hamburg, auch für den HSV gespielt, dann nach Frankfurt gegangen, mittlerweile eine absolute Ikone in Frankfurt, völlig zu Recht, und ihm sei es auch total gegönnt. Also wenn einer uns dann nach Hause schießen darf, dann Alex Meyer. Also insofern alles okay. So, was soll ich sagen nach den 90 Minuten? Ich empfand, unterm Strich gesehen, hat unsere Mannschaft ganz gut gespielt. Wir haben nicht ganz so toll gespielt wie in den Wochen zuvor. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich kann mir vorstellen, es lag zum einen halt, dass die Mannschaft schon im Kopf natürlich wusste, worum es heute geht, und war ziemlich aufgeregt. Und auf der anderen Seite lag es natürlich auch an dem Gegner, der ganz gut gespielt hat. Frankfurt hat jetzt auch nicht die Bäume ausgerissen, haben uns ja auch nicht an die Wand gespielt. Ich finde auch, das 3-0 ist deutlich zu hoch ausgefallen. Also 3-0, also das klingt ja, als ob eine Mannschaft da wirklich dominiert hat. Das war natürlich nicht der Fall. Der HSV hat lange Zeit mit auf Augenhöhe gespielt. Also wir müssen uns, finde ich, dafür für das Spiel weder entschuldigen noch sonst irgendwas. Das war völlig okay, aber es reichte halt nicht aus. Gut, so viel zum Spiel. So, was heißt denn das jetzt? Wie wir alle wissen, hat Leipzig Wolfsburg 4-1 besiegt, und ich habe mir nur die Zusammenfassung angeguckt, aber bis auf wenige Minuten, wo Wolfsburg mal so ein bisschen rankam, zu Beginn der zweiten Halbzeit, war von Wolfsburg wenig zu sehen, und Leipzig war ja gut drauf, und dieser 4-1-Sieg von Leipzig gegen Wolfsburg war natürlich super. Es ist jetzt nicht mehr so wirklich spannend unten im Titelrennen. Mainz hat in Dortmund gewonnen. Ist ja der Wahnsinn, ne? Glückwunsch und Respekt an die Mainzer, ne? Karnevalsverein, der es mal wieder geschafft hat, drin zu bleiben. Hut ab, sehr gut. Freiburg hat verloren, hat deswegen noch 33 Punkte. Und Wolfsburg hat 30 Punkte. Also ich weiß jetzt gar nicht, weil ich habe die Tabelle jetzt nicht hier vom Kopf. Ich weiß jetzt nicht, wie es da mit der Tordifferenz ist. Und könnte Wolfsburg theoretisch noch auf einen direkten Nicht-Abstiegsplatz landen, wenn sie zu Hause gegen Köln gewinnen und Freiburg gleichzeitig verliert, müsste Freiburg dann vielleicht in die Relegation. Keine Ahnung, ob diese Konstellation möglich ist. Ihr werdet es besser wissen als ich. Aber das ist noch so die einzige Spannung eigentlich, die da unten ist. Ja, jetzt vermisst ihr den HSV, ne? Ja, zu Recht natürlich. Klar, es gibt noch eine Spannung. Es gibt noch die Spannung, der HSV gewinnt am letzten Spieltag gegen Gladbach zu Hause, und gleichzeitig verliert Wolfsburg zu Hause gegen die bereits abgestiegenen Kölner. Nun gucken wir uns, also wenn das so wäre, dann wisst ihr es alle, dann wäre Wolfsburg direkt abgestiegen und der HSV würde sich retten auf die Relegation und würde dann antreten gegen Holstein Kiel, die heute am Sonntag, ich nehme diesen Podcast am Sonntagabend auf, die heute am Sonntag den Relegationsplatz klargemacht haben. Also die gehen in die Relegation. Gut, also jetzt gucken wir uns mal das HSV-Spiel an. Für Gladbach, die sind jetzt auf Platz 9, gibt es nur noch eine theoretische Möglichkeit, noch einen Euroleague-Platz zu bekommen. Ich glaube, der ist relativ gering. Die werden natürlich jetzt, klar, in dieser Woche sagen, also wir wollen unbedingt jetzt hier noch nach Europa und ein Sieg ist Pflicht in Hamburg. Klar werden die das sagen. Aber ich glaube, wenn der HSV engagiert und angriffslustig und bissig und unangenehm zu Hause mit dem 12. Mann auftritt, dann glaube ich, wird Gladbach Schwierigkeiten haben, und ich könnte mir gut vorstellen, wenn der HSV vielleicht es gelingt, in den ersten 20 Minuten vielleicht sogar in Führung zu gehen oder zumindest ein deutliches Spiel, so ein Spielplus zu haben, ne, dass man das Spiel dann sichtbar und spürbar dominiert. Wenn das so sein sollte, dann könnte ich mir vorstellen, sollte der HSV in der Lage sein, Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag dann zu besiegen. Also ich könnte mir gut, also ein Sieg des HSV ist relativ also relativ wahrscheinlich, das ist ja auch eine Ausdrucksweise. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Wir wissen, ein Unentschieden nützt uns nichts, dann sind wir abgestiegen und bei der Niederlage ja sowieso. Also es geht ja nur Gewinnen, ja, gewinnen oder gar nichts. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dem HSV gelingt. Sollte Gladbach relativ früh in Führung gehen oder so und die Spieler bekommen flatternde Knie, dann kann das natürlich auch nach hinten losgehen, ja. Und wenn dann auch noch vielleicht das Publikum unruhig wird und die Fans und vielleicht wir liegen 0-2 zurück und keine Ahnung, wir wollen euch kämpfen sehen und scheiß Millionäre und was dann vielleicht eventuell aus der Kurve kommen könnte, dann wäre es natürlich ein Drama, ne? Das wäre natürlich beschissen. Aber ich hoffe jetzt mal, und ich könnte mir auch vorstellen, dass uns das gut gelingt, dass Christian Titz nochmal voll angreift, volles Risiko und Gladbach jetzt auch nicht mehr die Riesenchancen hat auf Europa. Da müssten sie schon gewinnen und viele andere auch für sie spielen. Also ich glaube, dass ja, wir da was reißen können. Aber, und das muss ich euch jetzt nach 20 Minuten sagen, das wird höchst mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, das wird nichts bringen, ja, weil Wolfsburg wird niemals gegen Köln verlieren. Die Kölner haben in den letzten 6 Spielen irgendwie nur noch 2 Punkte gemacht, habe ich irgendwo aufgeschnappt heute, ich hoffe, das stimmt. Köln ist durch, Köln ist abgestiegen, für die geht es um gar nichts mehr. Die spielen auch nicht mehr vor heimischem Publikum, dann könnte man auch sagen, naja, aber zu Hause will man ja vielleicht noch was zeigen oder so. Vergiss es. Und wer bei Twitter von euch ist, gebt mal den Hashtag ein vom 1. FC Köln oder gebt mal jetzt schon mal den Hashtag ein vom Spiel Wolfsburg gegen den 1. FC Köln. Ja, gibt's ja auch schon diesen Hashtag. Und dann werdet ihr lesen, wie gefühlt zumindest 80% der Kölner denken. Ey, lasst uns was Historisches schaffen. Der HSV steigt ab. Niemals sollten wir in Wolfsburg gewinnen. Also, wenn ich das, also das ist jetzt so an diesem Wochenende, was ich aufgeschnappt habe. Ich habe keine Ahnung, ob man das so als Allgemeingut wiedergeben kann, aber mein Gefühl sagt mir momentan, dass in Köln, zumindest in der Fanszene, gesagt wird, die haben doch lieber viel mehr Bock, mit diesen arroganten Hanseaten nächstes Jahr in der zweiten Liga zu spielen, als eventuell gegen Wolfsburg. Also insofern glaube ich, dass Köln sich nicht wirklich anstrengen wird. Also Wolfsburg braucht keine Mega-Leistung, um dieses Spiel zu gewinnen. Nun habe ich ja gerade was vermischt. Ne? Ich glaube, dass die Kölner Fans schon in der Mehrheit sagen, lass den HSV absteigen. Das hat natürlich nichts jetzt mit der Mannschaft zu tun, zugegeben. Aber warum soll sich Köln jetzt noch anstrengen? Ich finde leider überhaupt gar keine Begründung auf diese Frage. Für Wolfsburg geht es um alles. Die sind vielleicht auch verkrampft. Ein schönes Spiel könnte ich mir vorstellen, wird das nicht. Aber dass Köln sich da jetzt noch die Mühe gibt, weiß ich nicht. Und insofern, ja, ist für mich ist klar, dass wir absteigen. Ich sage das ja schon seit ganz vielen Wochen und einige von euch haben das, ich weiß auch immer nicht, welche Wörter ich noch benutzen soll, einige von euch haben das wohl irgendwie auch immer noch nicht so ganz verstanden, wie ich das schon seit Wochen hier sage und meine. Ich glaube, dass der HSV direkt runter muss. Und das habe ich gesagt nach diesen beiden Spielen gegen Bremen und Mainz, wo wir gesagt haben, das waren damals direkte Mitkonkurrenten. Da müssen wir 6 Punkte holen und gegen Bremen haben wir verloren und gegen Mainz nur unentschieden gespielt. Also aus 6 möglichen Punkten haben wir nur 1 Punkt gemacht. Und ab da war es für mich klar, der Abstand wird zu groß und ich denke, wir steigen ab. Aber ich habe ja niemals gesagt, dass ich möchte, dass meine Prognose eintritt. Ich wünsche mir das doch überhaupt nicht. Und deswegen, meine Fresse, war ich scheiße aufgeregt vor dem Spiel jetzt gegen Frankfurt und auch während des Spiels. Also beim 2-0 ist bei mir so ein bisschen die Last abgefallen. Aber noch als es 0-0 stand oder 0-1 stand, ey Mann, war ich aufgeregt und habe ich den Fernseher angeschrien und war, meine Handflächen waren nass, ja. Also insofern, natürlich hoffe ich jetzt auch am kommenden Wochenende, dass das Wunder noch geschieht. Und eins darf uns auf gar keinen Fall passieren, auf gar keinen Fall. Warum auch immer, stellt euch mal vor, Köln gewinnt doch in Wolfsburg und wir würden unsere Hausaufgaben nicht machen. Das wäre total beschissen. Also insofern heißt es für den HSV, wir müssen gewinnen und wir werden auf Sieg spielen und ich glaube auch, dass wir gewinnen werden. Und dann ist natürlich immer wieder der Blick nach Wolfsburg und ich gehe mal davon aus, dass die Enttäuschung groß sein wird, dass wir da leider keine guten Nachrichten bekommen. Aber gut, dann liegt das halt auch nicht mehr wirklich in unserer Hand. Jo, was wollte ich euch noch sagen? Ja, da ging es eben nochmal um die Gefühle, weil einige bei Twitter gar nicht verstanden haben, warum ich während des Spiels geschrieben habe, dass ich so wahnsinnig aufgeregt bin. Da haben einige geschrieben, wieso? Du hast doch sowieso gesagt, wir steigen ab. Und dann denke ich so, nein, also ja, ich denke so, aber das heißt ja nicht, dass ich es mir wünsche. Und so lange rechnerisch noch was möglich ist, hoffe ich natürlich auch, dass da irgendwas geht. Aber ich habe auch gemerkt, und das muss ich sagen, das ist auch irgendwie schwierig für mich jetzt hier in Worte zu fassen, ich habe aber auch gemerkt, dass nach dem Spiel, als er ein Abpfiff war und 0-3, da hat man ja so tolle Bilder gesehen von einer Frau vom weiblichen HSV-Fan, die da geweint hat und so. Und das sind natürlich auch Bilder, die gehen dann auch zu Herzen, die nehmen einen mit und das ist schon scheiße irgendwie. Und klar, die tut mir dann auch leid, aber ich habe dann halt bei mir so selber gemerkt, ich bin damit wirklich auch einen Schritt weiter schon, weil ich mich damit wirklich auseinandergesetzt habe und lacht mich jetzt ruhig aus. Aber wenn ich auf Sky zweite Liga geguckt habe, habe ich mir immer schon mal die Stadien angeguckt. Das habe ich noch nie in all den Jahren zuvor. Ich habe mir nur nie die Stadien angeguckt. Wie sieht's in Sandhausen aus oder in Aue? Und dann denke ich immer, oh Gott, da spielen wir jetzt nächste Saison. Also, wenn es so kommen sollte, wie wir es erwarten dürfen, dann bin ich natürlich auch traurig. Dann finde ich es auch scheiße. Ja, oder stellt euch mal vor, Köln gewinnt und wir spielen irgendwie nur 1-1 oder so. Was für ein Dreck. Also, das wünsche ich mir natürlich alles nicht. Ich wünsche, dass wir gewinnen und ich wünsche auch, dass Köln gewinnt. Aber das wird wohl so nicht eintreten. Und dann, denke ich, sollten wir sportlich nehmen. Und das haben sich ja die meisten gar nicht so gemeint, als sie nachher den Titz so ein bisschen kritisiert haben, so von wegen hat er sich da vercoacht jetzt da, ne? Dazu habe ich ja meine Meinung am Anfang gesagt, ne? Hinterher ist man immer schlauer. Ich finde dennoch, diese Mannschaft unter Christian Titz hat alles rausgehauen und hat alles versucht. Und dann verlierst du auch mal gegen Frankfurt oder gegen Hoffenheim. Das darfst du in Anführungsstrichen auch. Das ist normal. Wir sind der HSV. Wir stehen da mehr oder weniger seit Mitte der Hinrunde stehen wir schon unten. Ja, also insofern, das ist völlig okay. Aber wir haben wir spielen endlich mal wieder Fußball. Wir haben ja jetzt gegen Frankfurt ziemlich viele Bälle hoch und weit geschlagen. Und wie hat sich das angefühlt? Genau, nicht gut. Und das fand ich halt toll auch in der zweiten Halbzeit, dass man gesehen hat, dass, also so interpretiere ich das, dass gerade Pollersbeck manchmal den Ball wirklich weit wegschlagen wollte und es dann aber oftmals nicht getan hat, weil höchstwahrscheinlich in der Halbzeit auch schon wieder gesagt worden ist, nein, wir wollen das nicht. Wir bleiben jetzt bei unserer Liga und versuchen das spielerisch. Gelingt uns nicht, scheißegal, aber wir versuchen, diesen Stil weiter zu kultivieren. Und das finde ich halt genau richtig. Und deswegen hoffe ich, wenn wir schon absteigen müssen, am nächsten Wochenende, dass es dann hoffentlich im Stadion ruhig bleibt. Und wenn die Mannschaft nochmal alles raushaut und alles gibt, ja, das waren so schöne Bilder von der Mannschaft in Frankfurt, wie sie zur Kurve gegangen sind, zu den Auswärtsfans. Ja, da gab es den ein oder anderen Stinkefinger, aber die absolut breite Masse hat diese Mannschaft beklatscht, obwohl sie gerade 0-3 verloren hat. Und das ist so schön für mich als HSV-Fan zu sehen. Und das tut so gut, wo ich so denke, genau so soll es auch sein. Und ich hoffe, dass sehr, egal was passiert, und mit egal meine ich natürlich, wenn wir absteigen und diese bescheuerte Uhr stehen bleibt, ja, dass wir dann hoffentlich auch als Fans im Stadion cool bleiben. Das Einzige, was natürlich wirklich doof wäre, wenn die Mannschaft irgendwie an dem Tag nicht gut drauf ist, das Spiel nicht gewinnt und gleichzeitig Köln gewinnt. Das wäre, sag ich mal, der Worst Case, wo es eventuell auch unangenehm werden könnte im Stadion. Aber selbst wenn es so kommen sollte, wie ich es gerade gesagt habe, und ich hoffe, dass es nicht so wird, aber selbst wenn, bei mir wäre das dann auch okay, weil, ey, ihr seid scheiße aufgeregt, wenn ihr das Spiel verfolgt, egal ob im Stadion oder vom Fernseher oder wo auch immer. Ihr seid aufgeregt, ich bin aufgeregt. Ey, die 11 Jungs da unten sind auch aufgeregt. Und einige von denen spielen sonst Regionalliga oder U21 oder wie auch immer. Und die kämpfen gerade ums Überleben, dass die natürlich dann auch aufgeregt sind und vielleicht dann nicht ihren besten Fußball spielen. Es ist doch auch nur ganz menschlich und es ist doch nur ganz klar. Und wenn wir denn absteigen sollten, hoffentlich nehmen wir das sportlich, so wie ich es in Frankfurt gesehen habe. Das hat mir wirklich ganz, ganz, ganz gut gefallen. Ich erlaube natürlich jedem, ich meine, ich habe da eh keine Aktien drin, ne? Aber natürlich freue ich mich, wenn ich immer wieder noch bei Twitter lese, dass manche noch dran glauben und sagen, wir sind der HSV und wir schaffen das noch. Ja, ist ja irgendwie auch cool, wenn man diese Einstellung hat. Die dürft ihr auch gerne haben und die sollt ihr auch haben, die könnt ihr auch raushauen. Aber bitte, wenn ihr das macht, bitte um euch selbst zu schützen. Habt immer im Hinterkopf, es wäre ein Mega-Wunder und wir sind ja nicht in irgendeinem Hollywood-Film, wo irgendwie der Held stirbt und dann nachher aber doch nicht tot ist und wieder aufwacht oder so. Nee, wir sind wohl gestorben. So, damit müssen wir klarkommen und das muss im Hinterkopf irgendwo auch drin sein, dass die Realität sehr wahrscheinlich so sein wird, dass wir absteigen, dass man dennoch alles versucht, alles raushaut und versucht, dieses Wunder am letzten Spieltag noch umzudrehen und mal wieder in die Geschichtsbücher zu kommen, ist ja klar. Hoffen wir alle, wünschen wir alle, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt ganz gering und das bitte habt immer auch im Hinterkopf. Gut, damit soll es das gewesen sein, einer halben Stunde mit dem Nur der HSV-Podcast. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, es ist die 498. Folge. Das heißt, nach dem Gladbach-Spiel wird es die 499. Folge. Und das ist ja der 12. Mai, der nächste Spieltag ist der 12. Mai. Und am 14. Mai fliege ich in den Urlaub. Sollte der HSV das Wunder schaffen und noch in die Relegation kommen, dann würde ich auch in meinem Urlaub irgendwie in mein iPhone sprechen, nach den Relegationsspielen, dann wäre es mir scheißegal, ob das dann die 500. Folge ist oder nicht, dann wird es halt nur eine kleine Folge aus dem iPhone, vom iPhone aus. Aber sollten wir nicht die Relegation schaffen, dann will ich es euch jetzt schon sagen, dann nehme ich halt eine Folge noch auf, die 499. Und dann fliege ich erstmal in Urlaub. Und dann würde Anfang Juni die 500. Folge erscheinen. Und die 500. Folge die Folge nach meinem Urlaub, kann ich euch jetzt schon versprechen, wird sehr spannend, sicherlich für euch und auch für mich. Denn in den letzten Tagen und Wochen hinter den Kulissen habe ich mir natürlich schon überlegt, wie soll es weitergehen mit diesem Podcast? Will ich vielleicht aufhören? Wäre das was? Ne? 500 Folgen aufgenommen, jetzt der HSV in der zweiten Liga, das war es jetzt auch nochmal. Nein, also das kann ich euch schon mal versprechen. Es geht weiter mit dem Nur der HSV-Podcast. Erste oder zweite Liga, ist wurscht, wir machen weiter. Aber das Konzept dieses Podcastes wird sich verändern. Und ich glaube natürlich zum Guten, ja, auch dieser Podcast wird eine neue Struktur bekommen und wird ein bisschen anders aufgebaut und bekommt deutlich mehr Frische und Emotionalität und so weiter und so fort. Darauf könnt ihr euch wirklich freuen. Was ich ändern werde, was wir hinter den Kulissen ändern werden, das erkläre ich euch dann, wenn es soweit ist, nämlich in der Folge nach meinem Urlaub, die sehr wahrscheinlich die 500. Folge wird, ne? Außer wir gehen in die Relegation, habe ich euch ja schon gesagt. So, okay, aber das schon mal, weil es gibt den einen oder anderen, der so anfragt, ne, was passiert denn hier mit dem Podcast? Also, auch in der Sommerpause und auch in der neuen Saison gibt es den Nur der HSV-Podcast. Das kann ich schon mal versprechen, aber dann neu, frisch, anders. Und ich hoffe, wenn wir schon runtergehen müssen, gibt es hoffentlich dann so ein paar kleine Dinge, auf die man sich dann freuen kann. Ne? Stadtderby zum Beispiel, ne? St. Pauli hat es ja jetzt geschafft, bleiben definitiv drin in der zweiten Liga. Glückwunsch, finde ich super. Ne? Da haben wir zumindest mal ein paar Stadtderbys und dieser Podcast bekommt auch eine neue Struktur. Ist ja vielleicht auch eine schöne Meldung zum Schluss. Und in diesem Sinne, lasst uns alle das tolle Wetter genießen jetzt hier in Hamburg. Ich wünsche euch eine gute Woche und ich melde mich mit diesem Podcast entweder am Samstagabend nach dem Spiel oder dann am Sonntag. Ne? Macht's gut, nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.